NDR Info. Themenabend.
Jetzt mit dem zweiten Teil der Sendung 10 Jahre Finanzkrise. Was haben wir daraus gelernt? Zu dieser Redezeit begrüßt Sie Birgit Langhammer. Und hier schon gleich die Daten, damit Sie sich beteiligen können. Sie können anrufen 08000 44 1777 oder Sie mailen uns unter ndr.de/redezeit, finden Sie das passende Formular. Ja, eben schon gehört, das Forum aus den USA mit sehr interessanten Beispielen, was sich verändert hat in Amerika. Jetzt wollen wir auch über die Lage bei uns sprechen. Die Monate September und Oktober 2008 stehen auch bei uns für eine Zäsur. Bis dahin prägte der Glaube an die unbegrenzten Möglichkeiten der Bankenwelt auch das Immobiliengeschäft. Als die Spekulationsblase in den USA dann platzte, dann zeigte sich erst, wie fragil, aber auch wie eng verflochten die Finanzmärkte weltweit waren. Etwa 50.000 Anleger haben allein in Deutschland Geld verloren. Einige unserer Fragen heute: Könnte sich die Krise so noch einmal wiederholen? Welche Risiken stecken denn heute im Finanzsystem? Ist es wirklich sicherer geworden? Unsere Reporterin Silvia Buckel hat auf der Straße nachgefragt. Was meinen Sie? Was hat sich geändert in den letzten 10 Jahren?
Im Grunde genommen ist es schlimmer geworden noch, weil eben nichts passiert ist. Man hat nicht daraus gelernt, aber es hat ja so große Auswirkungen gehabt auf alles. Diese wahnsinnige Steigerung der Wohnkosten und der Immobilien, ich finde, das hängt alles miteinander zusammen.
Diese ganze Niedrigzinspolitik, es werden Sparer betrogen, es wird ja mit dem Geld nicht in die Realwirtschaft investiert, es werden Aktien gekauft und spekulative Geschäfte gemacht und so werden neue Blasen geschaffen. Ich denke, es ist nichts besser geworden.
Ich glaube, das kann jederzeit wieder passieren. Die Banken spekulieren immer noch und diese Steuern, die da erhoben werden sollten, die sind noch nicht durchgeführt worden. Ja, diese Transaktionssteuer, da ist der politische Wille nicht da.
Keiner hat was gelernt, das Finanzsystem ist nicht besser geworden. Und abzucken tun die hauptberuflichen Investmentbanker immer noch. Die Profitspanne muss man begrenzen.
Alle Mechanismen, die absichern sollten, dass so etwas wie mit Lehman Brothers und so weiter passieren kann, hat die Politik sukzessive wieder zurückgenommen. Ich sehe den Gesetzgeber bzw. den Staat auch in der Pflicht, so etwas ganz rigide zu regulieren. Also Bankensicherungsfonds, auch in welche Dinge investiert werden darf, in welche nicht investiert werden darf, wie zum Beispiel Wetten auf Lebensmittel oder auf Wasser oder solche Sachen. Das ist nicht nur unmoralisch, sondern auch volkswirtschaftlich völlig negativ.
Der Tenor war, glaube ich, herauszuhören. Die meisten meinen, es habe sich gar nichts geändert und es könne auch wieder passieren. Das ist Thema der Redezeit. Nochmal die Telefonnummer kostenfrei ins Studio. 08000 44 1777. Jetzt darf ich Ihnen unsere Gäste vorstellen. In diesem Fall Ladies First in New York. Im Studio ist Sandra Navidi. Schönen guten Tag.
Genau, hallo Frau Langhammer.
Frau Navidi hat ein Buch geschrieben, Super Hubs, wie die Finanzelite und ihre Netzwerke die Welt regieren. Sie ist auch Finanzmarktexpertin und CEO von Beyond Global. Sie haben so viele Titel, Frau Navidi. Man muss auch noch dazu sagen, Sie sind Juristin in Deutschland und den USA zugelassen. Sie haben eine ganz spannende Karriere gemacht, vom Nobody in New York zu einer Bekanntheit. Zu Ihrem Buchtitel, Super Hubs, also Knotenpunkte, Netzwerke. Kurz, wenn es kurz geht, Sie haben ein ganzes Buch geschrieben, aber kurz, wieso ist es so wichtig in dem Bereich der Finanzwelt?
Netzwerke sind in allen Bereichen sehr wichtig, aber wir haben gerade in der Finanzwelt gesehen, die Wichtigkeit, die einzelnen Personen zukommt, insbesondere die Personen an der Spitze, wie zum Beispiel die Geschäftsführer von großen Banken, Zentralbanker, Politiker und so weiter. Und die, das habe ich beobachten können in den Jahren meiner Tätigkeit, verflechten ganz enge Netzwerke und über diese Netzwerke potenzieren sie ihre Macht immer noch weiter. Ich bin große Gegnerin von Verschwörungstheorien, aber ich glaube, das ist ein ganz natürlicher Mechanismus, der sich da immer gleich oder ähnlich entwickelt und dem man immer ständig entgegenwirken muss.
Und ein paar, kann ich schon verraten, spannende Einblicke werden wir von Ihnen bekommen, auch ein bisschen hinter die Kulissen der Wall Street. Diese Runde ist aber ausgeglichen. Wir haben auch zwei Herren dabei. Zum einen Rudolf Hickel. Guten Abend auch an Sie.
Schönen guten Abend, Frau Langhammer.
Professor am Institut für Arbeit und Wirtschaft an der Universität Bremen. Herr Hickel, sind die alten Risiken denn gebannt? Ist seitdem genug neu geregelt worden?
tu mich schwer, das zusammenzufassen, weil ich gerade dazu ein 40 Seiten Papier abgeschlossen habe. Ich mach's ganz kurz. Es ist einfach gegenüber auch der Befragung nochmal wichtig zu sagen. Es hat unglaublich viel Aktivitäten, Regulierungsaktivitäten nach dem Schock in Deutschland auch gegeben, auch auf EU-Ebene. Ich selber war an allen Gesetzesentwürfen im Rahmen des Finanzausschusses des Deutschen Bundestags beteiligt, zum Trennung von Kundengeschäft, Investmentbank und so weiter und so fort. Aber zwei Dinge. Erstens, die Wirksamkeit aller Maßnahmen zusammen ist immer noch unglaublich schwach. Die Dynamik, die in den Finanzmärkten liegt, die vor allem daher kommt, dass weltweit Kapital, Geldkapital nicht mehr in die Realwirtschaft geht, sondern irgendwo versucht wird, rentabel anzulegen, die ist nicht gebrochen. Und es gibt eine zweite Gefahr, die ich ganz schnell ansprechen will. Wir haben das Problem der Schattenbanken, nämlich nach der Krise und während der Regulierung sind viele Investmentfonds aus dem Bankensystem raus, werden nicht mehr kontrolliert und die können jetzt zum Albtraum für eine neue Finanzmarktkrise werden.
Vielen Dank schon mal für diesen ersten Überblick und Einschätzungen. Und dann komme ich jetzt zu unserem letzten Gast in der Runde, nämlich Dr. Markus De Mari. Auch an Sie ein herzliches Willkommen.
Ja, guten Abend aus Köln.
Senior Economist für Geldpolitik und Finanzmarktökonomik beim Institut der Deutschen Wirtschaft. Ich habe in Ihrem Lebenslauf gesehen, seit 2008 im IW. Das heißt, Sie sind da genau passend eingestiegen zur Lehman-Pleite. Jetzt muss man sagen, heute melden wir ja auch und freuen uns, der deutschen Wirtschaft geht es gut, in den USA läuft es auch gut. Ist die Lehman-Pleite-Delle überwunden?
Ja, die Frage ist, wo wir hinschauen. Also in den USA in der Tat ist der Lehman-Schock überwunden, in Deutschland auch. Deutschland hat sich ja sehr schnell von der Finanzkrise erholt. Aber unsere anderen europäischen Länder, gerade die südeuropäischen Länder, Griechenland, Spanien, Italien, die hatten es sehr schwer. Die haben nochmal eine zweite Finanzkrise, eine Banken- und Staatsschuldenkrise erlebt und hatten wirklich eine sehr, sehr lange, langsame Erholung aus der Krise. Und vieles ist noch nicht bereinigt. Wenn wir uns anschauen, was an notleidenden Krediten gerade im italienischen Bankensystem noch ist, dann sehen wir, da liegt noch eine Menge Arbeit vor uns.
Und wir haben es auch schon in unserer Umfrage ja gehört, das Vertrauen in die Finanzmärkte hat gelitten. Also wir haben einiges vor heute in dieser Sendung und Sie können mitmachen. 0800 44 1777 ist die Telefonnummer zur Redezeit und Liane Launhardt war schnell heute Abend. Sie sind die Erste. Guten Abend.
Ja, das ist schön. Guten Abend, Frau Langhammer und in die Runde. Ich bin sehr besorgt, weil ich sehe die Risiken gegenüber 2008 noch vergrößert. Eben wurde ja schon die Sache mit den Schattenbanken genannt. Das ist ein Faktor. Der zweite ist, dass Cyberhacking eine Gefahr ist, die inzwischen ganz enorm zugenommen hat. Und es könnten von jetzt auf gleich riesige Finanzströme, die ja nur von Algorithmen geleitet werden, lahmgelegt werden. Und dann mag ich mir gar nicht vorstellen, was dann passiert. Dann haben wir die Cyberwährungen, die kein Mensch kontrolliert. Und dann haben wir Herrn Draghi mit seiner fortlaufenden Geldschwemme. Und diese Mittel finden ja keine vernünftige Anlage mehr. Aktien sind völlig überteuert weltweit, sodass da noch einzusteigen sehr leichtsinnig ist.
Mhm. Frau Launhardt, darf ich einmal kurz unterbrechen mit einer ganz simplen Frage. Interessieren Sie sich so detailliert, weil Sie selbst auch Geld anlegen? Oder woher haben Sie dieses Fachwissen? Sie sprechen ja auch in Fachtermini. Okay, gut. Ich habe das notiert, da waren mehrere Punkte. Lassen Sie uns die klären, ich komme gleich zu Ihnen zurück.
Danke.
Zum einen haben Sie Herrn Draghi angesprochen, Frau Launhardt, und dazu haben wir auch eine E-Mail bekommen. Die niedrigen Zinsen seien das Werk von, hier steht, Ganove Draghi. Das hat uns Kevin Klemann aus Braunschweig geschrieben. Er sagt sogar, hoffentlich kommt der Crash bald und die Börsen brechen zusammen und die EU endlich auseinander, damit dieser Spuk vorbei ist und unser Geld auf den Konten nicht mehr durch die EZB-Bande und den Verbrecher Draghi entwertet werden kann. Italien hatten Sie auch schon angesprochen, Herr Dr. De Mari. Inwieweit stimmen Sie mit Frau Launhardt auch überein, was gerade auch jetzt die niedrigen Zinsen angeht und eben die fragile Struktur?
Also ich glaube, dass man Herrn Draghi und der EZB sehr viel Unrecht antut. Ich glaube, dass sie einen ziemlich guten Job gemacht haben. Im Jahr 2012 war der Euro kurz davor zusammenzubrechen im Zuge der Staatsschuldenkrise, die wir hatten. Und das, was die EZB gemacht hat, hat letztendlich dafür gesorgt, dass sich die Lage an den Finanzmärkten beruhigt und diese Niedrigzinspolitik, auch wenn die für den Sparer nicht schön ist, aber die hat vor allem dafür gesorgt, dass im Euroraum die Arbeitslosigkeit gesunken ist, die wirtschaftliche Erholung zurückgekommen ist und letztendlich auch das Wachstum wieder zurückgekommen ist. Wenn wir uns da Länder im Süden Europas anschauen, mit was für hohe Arbeitslosenquoten die dort haben, letztendlich das Beste, was die Geldpolitik da machen konnte, ist, den Leuten wieder zurück in Arbeit zu helfen. Also aus meiner Sicht hat die EZB da einen ganz guten Job gemacht.
Darf ich Sie da ganz nachhaltig unterstützen? Ich glaube, wir müssen aufpassen. In so eine Diskussion, in so einem sozusagen so einen Sündenpfuhl von Krise geht jetzt alles rein. Ich finde, die Niedrigzinspolitik hat ursächlich mit der Lehman Brothers und der damit explodierten Finanzmarktkrise eigentlich ganz wenig zu tun. Im Gegenteil, sie ist eine Folge der Krise dann insgesamt. Wir müssen uns darauf konzentrieren, was war eigentlich der Kern der Krise und kommt das wieder? Der Kern der Krise war, dass Überfluss an Geld weltweit Anlage gesucht hat. Die Investmentbanker, Investoren, die waren sowieso die Staubsauger der Welt. Und was haben die gemacht? Die haben angeboten, die nannten das damals Finanzinnovation. Heute, das kam ja in dem wunderbaren Essay vor der Sendung ganz toll raus, ganz wunderbar rausgearbeitet. Nämlich, und die haben sich dann als toxisch, sozusagen als vergiftete Produkte dargestellt. Das sind die mehrfach verpackten Hypothekenkredite, die auch in Deutschland gekauft worden sind, hinter denen aber sozusagen keine Bonität stand. Deshalb heißt die Krise auch Subprime-Krise. Und daher ist die Antwort auf die Frage, die Sie stellen, die muss man wirklich auch im Vordergrund lassen, verlangen, aber kann das wieder passieren? Ich glaube, dass die größte Gefahr, Schattenbanken haben wir besprochen, faule Kredite sind auch angesprochen worden, aber die größte Gefahr in den USA ist, dass Trump dabei ist, sozusagen die Regulierung, damals 2010 hat Obama gesagt, wir machen die schärfste Regulierung, die jede Welt gesehen hat, Finanzmärkte, die wird jetzt wieder demontiert. Und wenn wir nicht weiter die Banken kontrollieren, so wie es beispielsweise bei der Europäischen Bankunion tun, dann wird macht die Politik den Fehler zu Deregulierung und dann kriegen wir wieder neues Krisenpotenzial. Das ist viel wichtiger als Draghi mit seiner Geldpolitik, wenn ich es so sagen darf.
Gerade über Regulieren und Deregulieren wollen wir auch noch sprechen. Ich möchte nur gerne Frau Launhardt glücklich und zufrieden machen. Und sie hatte noch einen anderen Aspekt, Frau Navidi, vielleicht mögen Sie dazu was sagen, dass es eben noch neue Gefahren gibt, die es vielleicht in 2007, 2008 noch gar nicht so verbreitet gab. Es war jetzt das Stichwort Cyberattacken oder eben auch das Stichwort der Bitcoins, also von Währungen, die man gar nicht bei der Deutschen Bank 1:1 oder überhaupt gegen Brot und Milch eintauschen kann. Sehen Sie das auch?
Ja, Frau Launhardt hatte einen sehr guten Punkt. Man muss unterscheiden einmal, wir haben andere Risiken und wir haben größere Risiken. Was immer passiert nach einer Krise, man versucht, die Probleme zu identifizieren und neu zu regeln. Was dann immer passiert, ist, dass man unbeabsichtigte Konsequenzen herbeiführt und Dinge, an die man vorher nicht gedacht hat. Also zum Beispiel, wir haben die Banken stärker reguliert. Dadurch ist mehr Business abgewandert in die Schattenbanken. Das hat neue, größere Risiken oder andere Risiken wieder geschaffen. Dann hat sich die Welt natürlich weiterentwickelt in den letzten 10 Jahren durch die Digitalisierung. Sie ist noch komplexer, noch verbundener geworden auf technischer Ebene, auf menschlicher Ebene, institutioneller und so weiter. Und deswegen, ja, Cyberrisiko ist eins, das hat sich noch nicht großartig materialisiert, aber die großen Banken werden täglich, haben sie tausende von Angriffen von Cyberhackern. Und wenn da tatsächlich das Bankensystem, da braucht nur ein Domino oder ein paar aus dem Rennen geworfen werden, wenn dann das Bankensystem lahmliegen würde für einige Tage, hätte das völlig unabsehbare Konsequenzen. Und natürlich Kryptowährungen, denen ich sehr kritisch gegenüberstehe, das sind alles so einzelne Risikofaktoren, die sich übereinander lagern, die ineinander greifen und sich gegenseitig vergrößern. Deswegen, also zum Beispiel die Krise, die 2008 sich manifestiert hat, hat sich über 3 Jahrzehnte aufgebaut. Die war relativ linear, ja. Auch wenn man zurückschaut, konnte man ganz klar im Grunde genommen das erkennen und analysieren. Jetzt ist die Situation wesentlich komplexer und dynamischer. Zum Beispiel nehmen wir einen Trump, der das ganze institutionelle Gefüge in der Welt auseinanderbrechen will, sei es Welthandelsorganisation, alle anderen möglichen Strukturen, NATO und so weiter. Und da greift auch Politik und die Finanzwelt und die Wirtschaft, das greift alles ineinander. Und ja, von daher hat Frau Launhardt recht, die Risiken sind jetzt größer als damals.
Frau Launhardt, wir haben viele Punkte.
Ja. Nein, ich möchte doch noch was sagen. Ich habe ja nicht die Politik von Herrn Draghi angegriffen, weil er damit Schlimmeres verhindern wollte, sondern nur, weil auf Basis dieser jetzt daraus entstandenen Geldschwemme zusätzlich Risiken entstehen, weil eben keine vernünftigen Anlagemöglichkeiten mehr bestehen. Und was Italien anlangt, Italien ist auf wegen der Niedrigzinspolitik heute höher verschuldet als 2000. 2008. Mhm. Und dann noch etwas. Die Bankenkapitalisierung hat man nur ein bisschen verbessert, aber Richtig. Bei weitem nicht genug. Wirklich bei weitem nicht genug. Die Banken sind immer noch ganz stark unterkapitalisiert und das ist auch ein großer Risikofaktor. Mhm. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann bin ich besorgt und ich denke, es ist nicht eine Frage, ob eine neue Krise kommt, sondern die Blase baut sich ja zunehmend auf. Es ist nur eine Frage, wann.
Mhm. Frau Launhardt, vielen Dank für Ihre vielen Punkte. Sie haben die Debatte ins Rollen gebracht und deswegen sehen Sie es uns nach. Wir haben sehr viele Anrufer und wir wollen natürlich auch noch mehr Hörer zu Wort kommen lassen, zum Beispiel jetzt Sven Groß. Guten Abend.
Ja, moin moin.
Unsere Frage ist ja, was haben wir daraus gelernt?
Gar nichts. Grundweg gesagt einfach gar nichts. Ich habe einen Bekannten im Bankensektor, der immer noch Probleme kriegt mit seinen Vorgesetzten, wenn er nicht irgendwie so irgendwas um die 14-20% mindestens Gewinn fährt. Was dann der Sparer von abkriegt, das haben wir gerade schon thematisiert. Ich selber habe mich 2008 damals selbstständig gemacht. Die einzige Konsequenz für mich als Verbraucher war nachher, dass ich arge Probleme hatte, einen Kredit zu bekommen und nachher auch nicht bekommen habe, weil die Banken in dem Bereich sehr vorsichtig geworden sind. Mhm. Was ja auch okay ist in gewissen Maßen. Aber auf der anderen Seite, auf der Rückseite, wird immer noch das Geld rumgeschmissen ohne Ende.
Aber es ist schwieriger geworden. Wenn ich mal sagen darf, ich muss da ein bisschen die Bank, obwohl ich ein Buch geschrieben habe, zerschlag die Banken, muss ich jetzt mal die Banken auch ein bisschen in Schutz nehmen. Es ist im Grunde genommen so, vorher hat die Dame hat es recht angesprochen, die Eigenkapitalausstattung der Banken, die jetzt irgendwann auf 18% gehen soll 2019, ist immer noch zu schwach und es schlummern neue Risiken. Aber machen wir ein Beispiel. Von der Deutschen Bank, die sozusagen nach Aussagen eines US-Senatskommission mit zu den schlimmsten gehört hat in Wall Street, werden wir in den nächsten Jahren keine Krise erwarten, weil die von der Krise so in die Knie gezwungen worden sind, die sich selbst jetzt hocharbeiten. Der neue Bankenchef erklärt gestern öffentlich, dass das, was sein Vorgänger Ackermann getrieben hat, nämlich 25% Netto Rendite, um damit jeden Preis Profits zu machen, die Phase wird so, zumindest das würde ich jetzt ganz vorsichtig sagen für Deutschland, die ist vorbei, das geht nicht mehr. Übrigens habe ich einen schönen Spruch mitgebracht von Christian Lagarde vom Internationalen Währungsfonds, die hat heute Morgen irgendwo bemerkt, würde Lehman Brothers nicht Lehman Brothers heißen, sondern Lehman Sisters, dann wäre es ganz anders gelaufen, weil der Testosteronschub und die Boni-Sucherei so nicht sie ausgeprägt hätte. Das war übrigens ein Hinweis zu dem, was Sie gerade angefragt haben.
Gut, so Frauen und Männern könnten wir, glaube ich, eine eigene Sendung nochmal machen, gerade auch was den Sektor angeht. Aber ich habe es ja eingangs auch gesagt, wir sind sehr froh, dass wir Frau Navidi gewinnen konnten, weil eben Frauen auch rar gesät sind. Aber bevor wir auch dazu ganz kurz noch kommen, noch eine Frage an Sie, Herr Dr. Demari. Wir haben ja gesagt, was haben wir gelernt und wir wollen ja auch noch ein bisschen die positiven Sachen nach vorne stellen. Also zum Beispiel den Einlagensicherungsfonds oder was gibt es noch, wenn man wirklich auch für Laien nochmal erklärt. Offensichtlich hat es nicht verfangen. Die Kommunikation von den Dingen, die sich positiv verändert haben, ist offensichtlich nicht so verbreitet, dass das gewirkt hätte. Also was können wir noch positiv anzählen?
Also aus meiner Sicht die wichtigste Lehre aus der Krise war, dass man global agierende Banken, dass man die auch global beaufsichtigen muss, weil die nationalen Aufsichtsbehörden da häufig etwas zu lasch gewesen sind in der Vergangenheit. Ganz globale Überwachung haben wir nicht geschafft. Wir haben es aber immerhin geschafft, eine europaweite Überwachung der Großbanken zu schaffen mit der Bankenunion und der einheitlichen europäischen Bankenaufsicht, die jetzt bei der EZB ist, wo die 130 größten Banken des Euroraums beaufsichtigt werden. Die EZB hat dort ganz genau in die Bilanzen reingeguckt. Sie hat eine Risikoeinschätzung gemacht. Es werden auch regelmäßige Stresstests gemacht. Und ich denke einfach im Bereich der Früherkennung können die Aufsicht da viel genauer letztendlich reagieren, wo entsprechend sehen, wo sich Risiken aufbauen und viel zielgerichteter letztendlich auch reagieren. Und die Eingriffsmöglichkeiten sind durchaus auch gestärkt worden. Die Abwicklung von Banken durch die Aufsicht sollte jetzt viel einfacher gehen, als es in der Zeit vor Lehman Brothers und in den Jahren kurz danach nicht möglich gewesen ist. Da sind jetzt ganz andere Möglichkeiten da, letztendlich Banken zu stabilisieren, auch ohne dass Steuergelder letztendlich dafür eingesetzt werden.
Unser Thema an diesem Themenabend heute jetzt in der Redezeit: 10 Jahre Finanzkrise. Was haben wir daraus gelernt? Die Leitung ist offen, 0800 44 1777. Die kostenfreie Telefonnummer ins Studio zu uns, 0800 44 1777. Frau Navidi, Sie haben das Buch geschrieben, Super Hubs, und heute Abend fiel natürlich auch schon der Name des US-Präsidenten Donald Trump. Sie sind ihm auch begegnet. Würden Sie sagen, das ist auch ein Super Hub?
Donald Trump war kein Superhub, deswegen ist er ja auch gewählt worden, weil er nicht Teil der etablierten Netzwerke war. Das hat dann dazu geführt, dass er ins Weiße Haus kam und im Grunde genommen niemanden hatte, auf den er groß zurückgreifen konnte. Da kam eine Handvoll Leuten rein wie Anthony Scaramucci oder Steven Mnuchin, der Finanzminister, die ihn im Wahlkampf unterstützt hatten rechtzeitig. Die hat er an Bord geholt, die haben wiederum ihre Netzwerke reingeholt und jetzt im Grunde genommen hat Donald Trump auch sehr viel Establishment um sich herum geschart.
Nun sprechen wir ja auch über Regulierung und Deregulierung, also quasi mehr aufpassen auf das, was Banken tun, und weniger. Und wir hören ja auch aus den USA, dass Trump diese Regulierung aufheben oder aufweichen möchte, ein bisschen zurückschrauben möchte. Also eigentlich ja wieder dahin zurück, wo wir schon mal waren. Wird das passieren?
Ja, also im Grunde genommen, ich hätte nicht mir vorstellen können, dass mein Buch noch aktueller werden würde, aber im Grunde genommen ist hier das Problem, also einer meiner Hauptpunkte ist ja, das Finanzsystem ist ein menschliches System, weil wir neigen immer dazu, es zu analysieren anhand von quantitativen Modellen, über Institutionen, über abstrakte Verbindungen, aber im Grunde genommen an der Spitze stehen Menschen, Menschen, die Entscheidungen fällen, Menschen, die sehr nah an anderen Menschen, in diesem Fall der Politik sind. Natürlich vertreten sie ihr Eigeninteresse, die Menschen an der Spitze haben alle ein ähnliches Eigeninteresse. Und dann spielen Phänomene eine Rolle, wie zum Beispiel psychologisches Kidnapping. Also wenn der Bankchef mit dem Präsidenten oder dem Finanzminister oder der Kanzlerin zusammensitzt und sich austauscht. Und diesen Kontakt muss es auch geben, denn die Politiker müssen sich auch irgendwie mit der Praxis kurzschließen. Nichtsdestotrotz, über einen längeren Zeitraum findet dann so etwas statt, das wird psychologisches Kidnapping genannt. Das heißt, ohne bösen Absichten, man kommt sich näher, man versteht sich gut, man fängt an, Probleme durch die Brille des anderen zu sehen. Und das war mein eingangs erwähnter Punkt. Deswegen ist das eine Dynamik, der von außen immer wieder entgegengewirkt werden muss.
Darf ich da einen Einwurf machen? Ich finde es ganz wunderbar, was Sie jetzt gesagt haben, Frau Navidi. Aber immer die Objektivität. Wenn wir gucken, wann hat die Finanzmarktkrise eigentlich begonnen? Da kann man sagen, wir beobachten seit den 80, Sie haben es vorher übrigens schon gesagt, seit den 1980er Jahren, dass immer mehr Geldkapital, also das geht nicht mehr in Sachinvestitionen, ein Zuhörer hat es auch schon gesagt, geht nicht in Investitionen Realkapital, sondern wird auf den Finanzmärkten untergebracht. Und für mich ist eigentlich der Startpunkt interessanterweise nicht der 15. September, auf dem wir uns alle mit Lehman Brothers konzentrieren. Für mich ist der Startpunkt der 27. Oktober 1986. Was ist da passiert? Da hat Maggie Thatcher als erste den Big Bang gemacht, also alle Regulierungen am Finanzplatz London abgebaut, und damit konnte sich die ganze Wucht der Krise insgesamt entfalten. Und dass dann dies genutzt worden ist, so wie Sie es beschrieben haben, da stimme ich Ihnen völlig zu. Aber es ist sozusagen selbst Unternehmer auch in Deutschland, die plötzlich dachten, ach, wir brauchen doch nicht mehr diese komischen schwierigen Sachinvestitionen, wo man mit den Renditen nicht auf der sicheren Seite sind und alle sozusagen in den Hype schneller, hoher Renditen der Finanzmärkte sind, und das hat die Krise am Ende gebracht, und das ist natürlich auch schamlos ausgenutzt worden im Rahmen dieser Netzwerke, die Sie beschreiben.
Und dazu passt jetzt auch schon unser nächster Hörer, und zwar aus Leipzig ruft er an. Sie sind gleich wieder dran, Frau Navidi. Andreas Salam wartet nämlich schon ein bisschen und er passt zum Thema. Er sagt nämlich, es muss aufhören, dass wir immer nur nach Renditen gucken. Guten Abend, Herr Salam.
Ja, guten Abend und guten Abend in die Runde. Ja, ich finde, dass die Sicht, die wir haben, ist eben halt entsprechend verengt auf das Kapital und auf die Rendite, die wir, und damit bin ich ja nicht alleine, diese Äußerung kam ja schon auch vom Club of Rome. Ich habe es letztens irgendwann vor 2 Jahren oder 3 Jahren auch mal von Herrn von Weizsäcker gehört, der da auch nochmal ganz explizit darauf hinwies, wie enorm wichtig das ist, dass wir wegkommen von der rein kapital- oder renditeorientierten Sicht auf eine gemeinwohlbasierte Sicht und auf ein anderes Verhalten. Und Frau Navidi ist ihr Name, ne?
Navidi.
Oh, nochmal?
Navidi mit V. Wenn Sie auch nachher nochmal nach dem Buch gucken wollen, ist das
ja
auch wichtig.
Ich glaube, ich muss es unbedingt nochmal lesen, weil das klingt auf jeden Fall von der Richtung her unglaublich wohltuend. Und ich möchte Sie gerne einladen, mit unserer Organisation Green Net Project mal Kontakt aufzunehmen, weil wir führen da eine Organisation, die eben halt den ökosozialen Wandel weltweit jetzt erstmal, so weit wie wir kommen, voranzutreiben, zu moderieren und zu strukturieren, ohne uns inhaltlich dabei einzumischen. Aber ich finde es enorm wichtig, dass wir einen ökosozialen Wandel bekommen zu anderen Werten, weil solange wir immer nur verkürzen auf diese kapitalorientierten Sichten, kommen wir nicht dazu, die ganzen anderen Dinge, ich sag mal Umweltkriterien, aber vor allem auch Nachhaltigkeitskriterien, Enkeltauglichkeitskriterien in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen. Und das übrigens ist, und das zeigt auch die Diskussion hier, von daher fand ich dieses Zitat von den Lehman Sisters sehr weitreichend und sehr vorbildlich. Das ist ein absolut männliches Prinzip. Es geht nur um schneller, höher, konkurrierend und sich gegenseitig fertig machend. Mhm. Und ich kann Ihnen aus meiner Praxis sagen, wir bauen gerade ein gemeinwohlorientiertes Telekommunikationssystem und da handeln wir nach dem Solawi-Prinzip. Das heißt, solidarische Landwirtschaft, die Leute geben, was sie wollen und wir sagen denen nur, was sie ungefähr brauchen und dann zahlen die Leute, was sie wollen. Mhm. Ich kann Ihnen sagen, das ist unglaublich berührend, was das an Vertrauen schafft und an gegenseitigem Miteinander.
Und es funktioniert. Das muss ja schon mal über allem stehen, ne? Also es geht auf, das Konzept.
Wenn Sie das Miteinander hinbekommen und Vertrauen schaffen, weil die Menschen sich gegenseitig spüren können, Gefühle füreinander kriegen, und deswegen bin ich so sehr mit Ihnen, Frau Nahivi. Mhm. Ich glaube, wenn wir da hinkommen, in dieser Richtung mehr zu stärken, können wir auch eine Welt bauen. Es fängt aber wirklich mit uns Menschen an und das hängt nicht an irgendwelchen Systemen oder Computern oder sowas.
Herr Salam, vielen Dank für Ihren Anruf und vielen Dank auch für diese Anregung. Und ich glaube, also wenn ich das richtig sehe, dann müsste der größte Konterpart Herr Dr. De Mari sein in unserer Runde. Oder als Experte auch für Finanzmarktökonomik, wenn wir jetzt hören, wir müssen aufhören, nach Renditen zu gucken, gehen Sie da mit?
Ja, wenn wir uns mal so ein bisschen anschauen, welche Bankengruppen eigentlich in Deutschland die profitabelsten sind, dann sehen wir, das sind eigentlich die Sparkassen und die Raiffeisenbanken, die ja durchaus eine Art Gemeinwohlorientierung haben, nämlich die Förderung der lokalen Wirtschaft. Also das scheint durchaus zu funktionieren. Und auch insgesamt im Finanzsystem sehen wir jetzt, dass da auch ein gewisser Sinneswandel gekommen ist. Also die Nachfrage nach grünen Anleihen oder Anleihen, die gewisse Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, die ist durchaus gegeben. Und auch von der politischen Seite her gibt es ja Bestrebungen, diese nachhaltigen Finanzprodukte stärker zu fördern.
Nun haben wir es jetzt schon zweimal sogar gehört, höher, schneller, weiter, größer, besser. Frau Navidi, wenn wir nochmal zu Ihnen zurückkommen, Sie sind mehrmals pro Woche an der Wall Street und haben, glaube ich, auch einen sehr guten Blick und auch ein Gefühl dafür, was Stimmungen dort angeht. Jetzt erinnern wir uns vermutlich alle an die Bilder, die wir gesehen haben in 2008 von kalkweißen Männern, die dort standen, sich die Haare rauften und es hatte doch zumindest schon mal so ein Schockmoment und wir dachten ja, danach wird es vielleicht ein kleines bisschen zurückgehen, auch so was die eigene Einschätzung des Machbaren, des Möglichen angeht, um es vorsichtig zu formulieren. Was nehmen Sie heute für eine Stimmung wahr? Sind wir wieder zurück bei dem tatsächlich höher, schneller, weiter? Was spüren Sie so an der Wall Street oder gibt es eine neue Generation inzwischen auch 10 Jahre später?
Nein, grundlegend hat sich nichts verändert. Ich spüre eine gewisse Schizophrenie zwischen ungebremstem Optimismus, das war ein freudscher Versprecher, Optimismus und auf der anderen Seite, jeder wartet auf den Absturz des Marktes. Also es ist keinem so ganz geheuer. Jeder sieht die Risiken im System, aber weil jetzt Lehman Sisters angesprochen wurde, was ich übrigens genau das auch in meinem Buch zitiere, das ist auch ein grundlegendes Problem, dass die Menschen, die an den Schalthebeln der Macht sitzen in der Finanzwelt, das sind in der Regel ältere weiße Herren, die sozioökonomischen Hintergrund gemeinsam haben, die haben einfach sehr viel gemein und es herrscht keine Diversität zwischen ethnisch, geschlechtlich, wirtschaftlicher Hintergrund, ist also sehr gleichartig und die Forschung hat über und über bewiesen, dass diverse Umfelder stabiler sind. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt Frauen mit reinnehmen, aber überhaupt andere Menschen mit anderer Blickweise, einem anderen Erfahrungshorizont. Frauen sind zum Beispiel, nachweislich langfristiger, sind mehr risikoavers. Sie haben nicht diese Denkweise, meiner ist größer als deiner. Profit meine ich jetzt hier, und sind von daher vorsichtiger. Und wenn es ein gemischtes Umfeld ist, dann könnten sie auch immer ein bisschen gegenbremsen. Und ich glaube, das würde die Männer vielleicht auch ein bisschen zügeln, denn das Problem, was noch nicht gelöst ist, ist das der Kultur. Das ist eben auch etwas, was man nicht so greifen kann. Aber zum Beispiel, was ist die Ethik? Was sind die Werte? Wie benehmen sich die Menschen, wenn sie nicht beaufsichtigt werden? Das ist ja wichtig.
Sie sind ja nicht nur Finanzmarktexpertin, sondern auch CEO von Beyond Global. Sie sind auch beratend tätig.
Genau, richtig. Also
und ist das dann auch ein Punkt, den Sie als erstes immer auch schon mit reinbringen? Oder muss man da auch vorsichtig sein, als Frau zu sagen, ihr braucht mehr Frauen?
Nein, ich sage das durchaus, aber danach werde ich nicht oft gefragt. Vielleicht präsentiere ich mich jetzt auch nicht genug als dieser Ebene. Also ich werde mehr dazu befragt, Informationen zu liefern, zu analysieren und Punkte zu verbinden, insbesondere zwischen der Finanzwelt, Wirtschaft und Politik. Aber das ist natürlich, wenn wir uns die Vorstände in Deutschland anschauen oder weltweit, ein ungelöstes Problem. Die sind immer noch zu, Sie sehen, wenn sie nicht gesetzlich entgegenwirken über die Politik, ändert sich von alleine nichts, denn Männer arbeiten am liebsten mit anderen Männern, die so sind wie sie. Das ist nicht mal böse Absicht. Diese Tendenz haben wir alle als Menschen, dass wir uns am liebsten mit ähnlichen Menschen umgeben.
Und das ist ja auch nicht auf die Finanzwelt beschränkt. Wir sprechen in dieser Redezeit über 10 Jahre Finanzkrise. Was haben wir daraus gelernt? Eine gute halbe Stunde haben wir noch. Wenn Sie mögen, rufen Sie durch. 0800 44 1777. Nochmal die Nummer 0800 44 1777. Wir haben jetzt Adrian Nowak aus Hamm in der Leitung. Guten Abend.
Wunderschönen guten Abend in die Runde. Meiner Meinung gehört die sogenannte Finanzwirtschaft komplett eingestampft. Da quasi alle, die dort arbeiten, obwohl man wirklich die Frage ist, ob das Arbeit ist, nichts zum Gemeinwohl beitragen, aber gleichzeitig vom Gemeinwohl extrem profitieren. Und quasi allen, ob das jetzt die Krankenschwester, der Arzt oder auch der Bauer von nebenan ist, um den Lohn ihrer Arbeit betrügen, wenn man es global betrachtet.
Und was steht für Sie aber denn dann danach, Herr Nowak? Also ja, angenommen, ja, wir stampfen die Finanzwirtschaft ein, wie regeln wir das künftig?
Ja, was gibt's denn da groß zu regeln? Das ist ja eine Branche, die quasi nur sich selbst befruchtet. Das ist genauso, wie in anderen Bereichen, wenn darüber geredet wird, wir müssen den Verbrennungsmotor um Arbeitsplätze zu erhalten, am Leben zu erhalten. Genauso ist es mit der Finanzwirtschaft. Wenn wir durch Elektroautos 50% aller Leute abbauen können und durch autonome Autos 95% aller Leute im Kraftfahrzeuggewerbe, ist das doch zu begrüßen. Mhm. Weil es wird ja dadurch nicht schlechter.
Herr Professor Hickel hat, glaube ich, schon Luft geholt. Das ist jetzt ein sehr großer Schritt.
Hör entspannend zu, aber ich glaube, Sie werfen sozusagen das Kind in den Brunnen. Sie sagen was Richtiges, diese sozusagen aus dem Ruder gelaufene, völlig irrationale und profitorientierte Finanzwirtschaft, die hat sich ja abgetrennt von dem, was früher Finanzwirtschaft war. Und ich würde Sie bitten, in Ihrer Schlussfolgerung etwas zurückzugehen und zu sagen, wenn wir sozusagen vor die Phase des finanzmarktgetriebenen Kapitalismus oder des Casino-Kapitalismus gehen, dann hatten wir sozusagen im Kern immer die industrielle Produktion, die Wertschöpfung, die dort findet. Und dazu, das ist sozusagen ganz wichtig, das darf man nicht abschaffen, muss es Finanzintermediäre geben, Banken beispielsweise, die die Finanzdienstleistung zum Laufen des Geschäfts der Produktion beitragen. Das war sozusagen die frühere Etappe, bevor im Grunde genommen das Ganze uns explodiert ist. Und jetzt wäre mein Plädoyer, making banking, also macht Banken wieder vernünftig oder macht sie, wie es so schön der Paul Krugman mal in USA formuliert, macht die Banken wieder wirklich stinknormal. Ich wollte mal einen Vortrag halten bei einer Bank, bei einer großen, über macht die Bank stinknormal, der hat nicht stattgefunden, weil die sich über stinknormal geärgert haben. Was damit gemeint ist, ist, wir brauchen, natürlich brauchen wir gerade in der Zukunft, auch im Zuge der Digitalisierung, brauchen wir ein leistungsfähiges Finanzdienstleistung für Kreditvergabe, für Einlagen. Aber lassen Sie mir ein Beispiel deutlich machen. Die Wechselkurse, die Wechselgeschäfte, die Devisengeschäfte sind seit 2007 explodiert, viel mehr als die wirtschaftliche Entwicklung. Und da zeigt sich, normalerweise sind Finanzdienstleistungen im Sinne von Risikoabsicherung gegen Wechselkurse für einen Unternehmer das Vernünftigste der Welt. Aber da ist eben was anderes passiert, da ist es zum reinen Spekulation zur Wette geworden. Und diesen Schaum, sozusagen den Schaum der Spekulation, der teilweise mit wirklich widerwärtigem Verhalten besetzt war, den abzubauen und wieder runterzuschrumpfen auf eine funktionsfähige Finanzdienstleistungsindustrie für die wirtschaftliche Entwicklung.
Dann auch gleich noch mal eine Frage an Dr. Di Mari, Senior Economist für Geldpolitik und Finanzmarktökonomik beim Institut der Deutschen Wirtschaft. Wir haben es eingangs, vielleicht erinnern Sie sich auch, in der Umfrage auch schon mal gehört, wo sich ein Herr doch auch beklagte, dass Wetten auf Lebensmittel, auf Wasser überhaupt möglich sein sollen. Also dieses letzten Endes Geld mit Geld verdienen, wird das demnächst ein Ende haben?
Ja, es ist schwierig zu sagen. Regulierungsbestrebungen sind ja bisher in ganz andere Richtungen gegangen. Also eine Regulierung der Möglichkeit, mit Nahrungsmitteln zu spekulieren, hat es in dem Sinne ja auch bisher noch nicht so gegeben. Bisher gab es noch andere Baustellen, die abgearbeitet wurden. Wichtig war, das Eigenkapital der Banken zu stärken, die Aufsicht zu stärken, sich um den Schattenbankensektor zu kümmern, wo auch noch viel Arbeit letztendlich vor der Politik liegt. Im Bereich der Nahrungsmittelspekulation ist es immer so ein bisschen schwierig. Ne? Einerseits, wenn Sie als Landwirt, möchten Sie sich natürlich gegen Schwankungen dieser Preise absichern. Das müssen Sie natürlich, können Sie mit Derivaten machen. Ne? Andererseits, die Gegenpartei zu so einem Derivat ist dann natürlich ein Spekulant. Da ist immer so ein bisschen die Frage, was ist jetzt Absicherung, was ist Spekulation und reguliert man da am Ende irgendwie richtig oder falsch? Ich glaube, da müssen wir einfach diese Märkte noch viel stärker analysieren, um dazu wissen, wie wir da letztendlich diese stabilisieren können.
In unserer Redezeit sprechen wir heute über 10 Jahre Finanzkrise. Was haben wir daraus gelernt? Wir haben eine Mail bekommen von Thomas Hahn von der Nordseeküste. Er schreibt auch eine längere Mail. Ich möchte einen Teil zitieren. Weder politisch noch bei den Verursachern wurde jemand zur Rechenschaft gezogen, schlimmstenfalls mit fetter Abfindung in Rente geschickt. Zocken ohne Risiko und die Kosten für Strafen und Prozesskosten etc. landen in den Bilanzen als Kosten. Wie der Vergleich mit Autos hatten wir heute mehrfach. Wie im Dieselskandal. No risk, much fun sozusagen. Wenn wir uns nach Risiken fragen und auch nach dem Zocken heute, Herr Professor Hickel, ist das zurückgegangen? Gibt es heute zumindest auch mehr Möglichkeiten, bei einer Geschichte vergleichbar wie 2008 zur Verantwortung gezogen zu werden? Gibt es irgendwie in der Richtung der zur Rechenschaftziehung, hat sich da was verändert?
Also da ist eigentlich die ganz spannende Frage und da kann ich nochmal an das anknüpfen, was Frau Navidi so wunderbar ausgeführt hat. Wir haben ja immer das Problem. Setzen wir auf den Charakter, machen wir theologisch-moralische Schulung mit Menschen, dass sie ordentlich verhalten, oder machen wir einen richtigen Rahmen? Und ich finde, das Wichtigste, was wir aus der Finanzmarktkrise gelernt haben, das kann man übrigens schon bei Adam Smith, bei dem großen Ökonomen 1776 nachlesen, der Wealth of Nations, Finanzmärkte sind aus sich heraus immer hysterisch, unglaublich krisenanfällig, aus sich heraus. Das ist der große Irrtum meiner Kollegen der Ökonomie. Und die müssen gebändigt werden. Und bändigen heißt, sie brauchen einen Rahmen. Und das ist, glaube ich, jetzt doch deutlich, lassen wir mal sozusagen die Rückentwicklung bei Trump weg. Es gibt auch ein paar Tendenzen in Deutschland, wo jetzt viele von Überregulierung sind. Aber das ist der Rahmen, der gesetzliche Rahmen. Es muss einfach möglich sein, dass Leerverkäufe beispielsweise beim Aktienmärkten, dass die im Prinzip nicht nur kontrolliert werden, sondern bestimmte Geschäfte auch schlichtweg verboten werden. Das ist, glaube ich, die ganz wichtige Reaktion zu sagen, wir brauchen einen gesetzlichen Rahmen. Und da ist ja auch insgesamt ganz, ganz viel schon passiert. Es gibt eine endogene, sozusagen eine psychologisch innere Wirkung der Unternehmen. Die sehen wir bei der Deutschen Bank. Ich meine, hätten wir alle, die wir jetzt miteinander diskutieren, es für möglich gehalten, dass sich bei der Deutschen Bank Strafsummen aufsummieren von 17 Milliarden, das war die Frage nach der Bilanz, aufgetaucht sind. Und jetzt gibt es auch in den Banken selber, nimmt es Interesse zu, solche Exzesse von Investmentbankern, die ja auch bei der Deutschen Bank gemacht haben, was sie wollten, außerhalb der Kontrolle, dass das auch in sozusagen internen Risikosystemen früh erkannt wird und abgebaut wird. Und die dritte Lehre, die wir gezogen haben, das hat Herr Di Mari schon gesagt, ich glaube, die wichtigste Lehre, die wir in der Europäischen Union gezogen haben, ist die Europäische Bankenunion. Und da ist ein Punkt, der viele Hörerinnen und Hörer und auch viele Befragte unglaublich aufregt. Wie kann es eigentlich sein, dass die eine so unverantwortliche Politik machen, die Banker, und dann nachher die Kosten sozusagen sozialisiert werden? Das war der berühmte 470 Milliarden Fonds, den wir in Deutschland Deutschland hatten. In USA hat man ähnlich mit 87 Milliarden. Jetzt ist entscheidend, dass die EU sagt, passt mal auf, wenn künftig, erstmal gucken wir, dass too big to fail, dass die Banken nicht mehr so groß werden, darüber haben wir geredet. Zweitens, wenn eine Bank zusammenbricht, wenn das Testament eröffnet wird, dann werden künftig nicht Bailout, dann zahlen die Kosten, die Krisenkosten nicht die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, sondern Bail-in, dann zahlen es die, denen der Bank gehört. Das ist ein Riesenfortschritt, damit die Eigentümer merken, eigenes Interesse bekommen, daran bekommen, dass ihre Bank nicht so geführt wird, dass sie am Ende ihr Vermögen verlieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Wobei wir ja in Italien gesehen haben, ja, dass ein Bail-in nicht unbedingt politisch einfach durchsetzbar ist.
Das ist der Opportunist.
Vor allem wenn Haushalte und Sparer Bankanleihen halten und die dann letztendlich für ein Bail-in herangezogen werden, dann ist das politisch ganz schwer durchzusetzen.
Aber es spricht nicht gegen das Prinzip, aber so in Italien haben Sie recht, da hat ein politischer Opportunismus einen wichtigen Grundgedanken nicht zum Zuge kommen lassen bei den beiden Banken. Haben Sie völlig recht.
Aber um Sparer geht es jetzt auch nochmal, und zwar bei Herrn Lindemann aus Kiel. Ich grüße Sie.
Schönen guten Abend aus Kiel. Ja, ich möchte eigentlich sagen, dass ich daraus gelernt habe, dass wir, die Bürger, quasi für die Fehler der Banken und der Politik zahlen müssen. Und eine Langzeitwirkung aus meiner Sicht sind die Niedrigzinsen, die hier in Deutschland die Kleinsparer extrem belasten. Früher gab es Zinsen, weiß ich, um 5%, und heute kriegen Sie, wenn Sie Glück haben, 0,5% für ein kleines Sparguthaben. Mhm. Und das sind natürlich Belastungen, die, wenn man die ganze Bundesrepublik sieht, Milliardenbeträge ausmacht. Der Herr Weidmann von der Bundesbank hat das ja vor einigen Tagen auch zugegeben, dass die Sparer in Deutschland verlieren.
Und kann man das, die Frage gleich an unsere Experten, kann man das auch noch direkt auf die Finanzkrise zurückführen, die heutige Niedrigzinspolitik auch in Deutschland?
Das ist eine Folge, habe ich vorher schon gesagt, eine Folge, aber ich bitte zu trennen. Sie müssen sehen, auf der einen Seite kriegen die Sparer kaum noch Zinsen, Nullzinsen. Auf der anderen Seite hat der Draghi was Vernünftiges im Kopf. Er will nämlich die Zinsen, für die die Kredite nehmen, billigst machen. Und der Mechanismus funktioniert nicht. Aber man kann nicht sagen, die Finanzmarktkrise sozusagen ist eigenständig zu erklären, eigenständig zu therapieren bzw. Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Aber die Niedrigzins, ich sag's mal so rum, hätte Draghi, das ist vorher von Herrn Demari schon gesagt worden, hätte Draghi nicht 2012 den berühmten Spruch im September wenige Tage vor der Olympiade in London gemacht, vor ungefähr 60 Investmentbankern aller Welt: Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich lasse nicht zu, dass der Euro zusammenbricht. Das war ein kluger Satz, und der hat natürlich am Ende zu der Niedrigzinspolitik geführt, die uns aber dann irgendwo auch eine Wirtschaftswachstumskrise erspart hätte, die eventuell gekommen wäre.
Und lassen Sie uns da einmal noch auch den zweiten Punkt aus der Umfrage ganz am Anfang auch noch gleich mit anschließen. Da ging es dann um die Immobilienblase, also Stichwort Betongold, weil es eben gerade nichts zu verdienen gibt am Sparbuch. Herr Demari, sehen Sie da auch einen Zusammenhang einer neuen Immobilienblase, gerade auch in größeren Städten in Deutschland?
Nicht so wirklich, weil wir sehen zwar, dass die Immobilienpreise anziehen, was wir aber nicht sehen, dass das Kreditvolumen anzieht. Normalerweise werden Immobilienblasen immer auch von einer Kreditblase begleitet. Das haben wir in den USA gesehen, und das haben wir auch in Spanien und in Irland haben wir das gesehen. Das sehen wir in Deutschland nicht. Was wir sehen, ist, dass in den Städten die Preise steigen, während sie in ländlichen Regionen das teilweise aber nicht tun. Es ist nämlich eher in Deutschland ein Phänomen, dass es einen starken Zuzug in die Städte gibt und da eine sehr hohe Nachfrage nach Wohnungen besteht. Und wir letztendlich auch zu wenig Neubau haben. Aber was wir nicht sehen, dass die Kreditvolumina stark ansteigen, wie wir das in den USA den Fall hatten. Wir sehen nicht, dass die Niedrigzinsen dazu genutzt werden, Kredite letztendlich aufzunehmen. Und wir sehen auch nicht, dass die Banken da besonders locker sind mit der Kreditvergabe. Von daher würde ich sagen, ich sehe eigentlich nicht dieses Blasenrisiko für Deutschland.
Und wenn wir über Zinsen sprechen, kommen wir jetzt auch noch mal in die USA zu Frau Navidi in New York. Über Mieten und über Kaufpreise von Immobilien möchte ich mit Ihnen, glaube ich, nicht sprechen. Da ist New York noch mal eine ganz andere Hausnummer als das alles, was wir hier kennen. Aber Frau Navidi, wenn wir jetzt auch berichten, dass sich die USA erholt haben, dass es wieder ein Wirtschaftswachstum gibt, dann ist ja die ganze Wahrheit auch, dass es nur einen bestimmten Bevölkerungsanteil trifft. Also die Leute, die vor der Krise wenig verdient haben, verdienen heute noch weniger.
Genau, richtig. Also die Gewinne sind ungleich verteilt worden. Und ich finde, wenn ich mal zurückhaken darf, was aus den ganzen Zuschauer, wie sagt man, Post hervorgeht, ist im Grunde genommen das, was emblematisch ist für das Problem, nämlich das Vertrauen ist erschüttert worden, das Vertrauen in die Eliten, das Vertrauen in die Finanzwirtschaft. Das führt dann zu Polarisierung und zu Populismus, den wir überall, also im Moment in vielen Teilen der Welt sehen, der die Gesellschaft sozusagen fragmentiert und auseinanderbricht. Und das Pendel schwenkt dann zu sehr in die andere Richtung. Dann hören wir eben Dinge wie, dass die Zentralbanken, dass ein Herr Draghi für das ganze Ungemach verantwortlich ist. Dabei war er am Ende der Kette. Er hat versucht, das System vor dem Absturz zu bewahren. Der wahre schwarze Peter liegt eben in der Finanzindustrie und in den Politikern. Und im Hinblick auf die, also ich würde sagen, es gibt zwei große Probleme im Moment, die globale Rekordverschuldung und dann auch die Tatsache, dass die Handelskriege im Moment, Donald Trump versucht, die loszubrechen. Da greift dann auch wieder die Finanzwirtschaft und die Realwirtschaft und dann natürlich die Politik wieder ineinander.
Darf ich eine Frage stellen, von der, welche Rolle spielt, weil Sie ja ganz nahe dran sind, aus Ihrer Sicht als Risiko die Schattenbank? Schattenbanken spielen die aus Ihrer Sicht ein Risiko?
Selbstverständlich ein enormes Risiko, aber okay. Das ist sehr schwer einzuschätzen, genau auch was die Initialzündung möglicherweise sein wird für ein großes Problem, weil die eben sehr, die sind nicht so, wie sagt man, reguliert, die sind nicht so transparent und auch nicht so beaufsichtigt. Deswegen ist es sehr schwierig, ein klares Bild darüber zu bekommen. Aber selbst die Verschuldung bei den Banken, da lagert ja auch sehr viel noch in, wie sagt man, Offshore-SPVs, also in speziellen Vehikeln, die gar nicht erfasst sind, wo die Bank für internationalen Zahlungsausgleich schätzt, dass der wahre Schuldenstand 13 Trillion größer ist, als der offiziell beziffert wird.
Nun haben wir ja schon viel auch in dieser Sendung über Vertrauen gehört, gerade eben auch von Otto Normalverbrauchern, Hörern, Anrufern in dieser Redezeit mit Ihnen als Experten haben wir auch schon gehört, ja, es gibt durchaus Grund zur Sorge und natürlich wüssten wir alle gerne, wann und wo und wie sich eine nächste mögliche Krise zusammenbraut. Frau Navidi, Sie haben ja aber schon relativ dezidiert gerade eben auch schon angesprochen, es könnte sich durchaus auch um die Verschuldung und um die Schwellen Länder handeln. Also letzten Endes doch auch wieder eine vom Dollar ausgelöste Krise.
Genau, was Donald Trump jetzt hier gemacht hat, er hat noch Öl aufs Feuer des Wachstums gegossen, obwohl das gar nicht notwendig war. Das wird zu einer Überhitzung führen. Der Effekt wird nachlassen. Das setzt die Zentralbank hier unter Druck, die Zinsen hochzusetzen. Da werden wahrscheinlich andere Zentralbanken nachfolgen, was auch eigentlich gesund ist. Aber das wird dazu führen, in den guten Zeiten, also beziehungsweise nach der Finanzkrise, als die Zinsen sehr niedrig waren und jeder irgendwie an Geld gekommen ist, insbesondere Unternehmen, haben viele Unternehmen, die gar nicht kreditwürdig sind, die gar nicht ein ausreichend gutes Businessmodell hatten, überall auf der Welt, also ob das Indien oder China ist oder irgendwelche Schwellenländer, haben Kredite bekommen. So, und wenn die USA die Zinsen nur geringfügig heraufsetzen, dann erhöht sich die Schuldenlast, also für Unternehmen in diesen Ländern insbesondere, enorm. Und das kann dann wiederum zu einer Kettenreaktion führen, wenn es dort zu sehr großen Unternehmensausfällen kommt.
Wir sprechen in dieser Redezeit am Themenabend über 10 Jahre Finanzkrise. Was haben wir daraus gelernt? Und zwei Hörer warten schon in der Leitung. Ich möchte einmal noch kurz eine Mail vorlesen, weil sie so außergewöhnlich ist heute Abend, nämlich quasi pro Banken. Frank Wüsthoff schreibt uns aus Bovenden. Beunruhigend finde ich die negativen Pauschalurteile über Banken und Banker von Hörern, die völlig außenstehend und ohne wirkliche Kenntnisse der Realität im Bankensektor sind. Ihre Experten kämpfen tapfer dagegen. Kompliment. Deutsche Banken von heute sind nicht mehr die von vor 2008. Sie sind unvergleichbar risikobewusster. Sind wir da wieder beim Stichwort, dass einfach die Kommunikation und auch das drüber reden und auch das verständlich machen nicht richtig funktioniert hat, Herr Professor Hickel?
Ja, das ist eine ganz wichtige Anmerkung. Man muss das Bankensystem viel differenzierter heute sehen im Vergleich zu der Lage vor der Finanzmarktkrise. Und wir haben schon drüber gesprochen. Ich meine, was mich auch ärgert, ich bin ein ganz entschiedener Anhänger, dass wirklich da vernünftig reguliert werden müssen, weil da immer eine Explosionskraft drin liegt, weil da vor allem Psychologie, irrationale Übertreibung, alles Mögliche. Aber man muss sehen, beispielsweise die Regulierung, die die EU gemacht hat, auch Deutschland, die Gesetze, die haben zum Beispiel die Volksbank und die Sparkassen, Raiffeisenbanken massiv getroffen. Und dass die jetzt sagen, wieso eigentlich? Wir waren an der Krise überhaupt nicht beteiligt. Im Gegenteil, wir sind der Beweis dafür, dass die Krise in Deutschland nicht so stark ausgefallen ist mit Bankenzusammenbrüchen, bis auf wenige Banken. Ist ein Zeichen, dass wir ein sehr differenziertes Bankensystem haben. Aber ich sage einfach gegen alle, weil da wird immer auch wieder versucht, sozusagen Politik zu machen. Wir brauchen eine Grundregulierung fürs gesamte System. Es muss kontrolliert werden. Und eine wichtige Bemerkung. Ich habe 3-4 Gesetze mitgekriegt, beispielsweise gegen Turbohandel und die ganzen Geschichten. Da ist eine Bankenlobby anwesend, Lobbyisten von den Finanzmarktvertretern. Und wenn wir auch im Bundestag und Deutschland und EU, den Bereich Überschauung, müssen wir auch den Lobbyismus wirklich zurückweisen, der versucht sozusagen teilweise sogar die Gesetze zu schreiben, nachdem sie uns vorher das ganze Elend produziert haben.
So, noch 2 Hörer in der Leitung. Ich hätte gerne, dass wir beide noch kurz hören. Zum einen Günther Harries aus Schefeld. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Und das, was eben der Professor zum Schluss gesagt hat, da wollte ich Ihnen noch anschließend sagen, ganz kurz, dass die Politik ja nicht ganz unschuldig ist, yep, an der ganzen Zockerei, weil sie ja auch mit ihren, auch Begünstigte sind, wenn Zinsen niedrig sind und der ganze Wohlfahrtsstaat ja quasi mit da auf die Art und Weise mitfinanziert wird. Und das darf man nicht ganz außer Acht lassen, gerade was in jüngster Vergangenheit passiert ist, in Hessen mit Herrn Bouffier zum Beispiel.
Also auch eine Doppelrolle der staatlichen Regulierung, bei wenn der Staat mitverdient. Herr Dr. Di Mari war es, glaube ich, haben Sie gerade zugestimmt.
Ja, also es ist so, es ist ja so, wenn ein Politiker, ich will jetzt mal keinen Namen nennen, jetzt eine Bank an den Pranger stellt und alle da auf diesen Zug aufspringen, sie sind ja selber auch Günstlinge dieses ganzen Systems. Mhm. Nicht? Und das darf man nicht außer Acht lassen in dem Moment.
Professor Hickel, oder?
Ja, ganz schnell. Herr Ackermann, um es mal wirklich deutsch zu übersetzen, weil Sie da so recht haben. Ich fand es wirklich fast einen zuschwitzenden Skandal, dass am 4. Oktober vor der berühmten Entscheidung, dass die Einlagen sicher sind in Deutschland, dass bei der Beratungsgespräch im Bundeskanzleramt ganz vorne Ackermann saß. Und Ackermann ist eben auch einer der entscheidenden Täter, der für die Finanzmarktkrise verantwortlich ist. Der hat in der Politikberatung, hätte damals nichts mehr zu suchen gehabt, um es mal so deutlich zu sagen.
So, und jetzt wirklich ganz kurz für heute Abend. Und Stefan Meyer aus Hamburg, ich grüße Sie.
Ja, schönen guten Abend.
Das letzte Wort quasi liegt heute bei Ihnen schon fast.
Ja, also das Thema Vertrauen, jetzt möchte ich nochmal aus Verbrauchersicht ein bisschen den Ball in die Runde werfen. Fände ich es sehr interessant, wenn auch hier der private Verbraucher nicht übervorteilt würde, indem er zurechtkommen muss mit wesentlich höheren Gebührensätzen und Provisionen, beispielsweise im Fondsmarkt eben zum Nachteil der sogenannten institutionellen Investoren agieren muss. Ich habe dieses System von innen kennenlernen dürfen und war sehr erstaunt darüber, dass A, diese Produkte kaum reguliert und überall transparent zugelassen sind und wenn sie dann erhältlich sind, zu wesentlich niedrigeren Gebühren für vermögende Kunden oder sogenannte institutionelle Investoren, während Private dafür Aufschläge zahlen müssen und Bestandskundenprovision dergleichen.
Herr Meyer, uns rennt ein bisschen die Zeit weg. Lassen Sie es uns ganz kurz noch an Dr. Di Mari weitergeben. Die Frage, gleiches Recht für alle gilt dann aber doch noch nicht, wie Herr Meyer gerade angemerkt hat.
Ja, man muss natürlich bedenken, dass Investmentfonds für Privatkunden und Investmentfonds für institutionelle Kunden sind natürlich anders reguliert, weil letztendlich der Privatkunde einen ganz anderen Verbraucherschutz braucht. Da muss der Verbraucher auch letztendlich damit leben können, dass wenn er weniger Risiken trägt, dass er auch weniger Rendite letztendlich bekommt.
Das und ist höhere Gebühren.
Der Preis der Sicherheit.
Und die Gebühren erklären sich dann wie?
Ja, die Frage ist, wo die höheren Gebühren letztendlich herkommen. Ob die daher kommen, weil entsprechend die Produkte stärker gemanagt werden müssen als die der institutionellen. Das muss man letztendlich da im Einzelfall schauen, woher diese Gebühren da kommen.
So, erstmal ein großes Dankeschön an alle Hörer, die uns heute Abend erreicht haben. Wir haben jetzt noch ganz kurz auch Zeit für eine Schlussrunde. Also wir haben gehört, die nächste Krise kommt. Wie schlafen wir denn heute Abend eigentlich noch alle einigermaßen beruhigt, Herr Professor Hickel?
Also ich lasse mal die Kommentierung, sondern weil das ja alles ein kompliziertes Thema ist, aus tiefer Überzeugung, lesen Sie bitte die Online-Seite von NDR Info. Da gibt es ganz, ganz viele wunderbare Beiträge, hochinformativ. Dann ist das, was wir heute sehr oberflächlich behandeln mussten, kann man da nochmal vertiefen. Ich mache die Lektüreempfehlung sehr gerne.
Frau Navidi, uns zugeschaltet an der Wall Street in New York. Sie haben ein Buch geschrieben über Superhubs, wie die Finanzelite und ihre Netzwerke die Welt regieren. Sie schreiben schon am nächsten. Worum geht's da?
In dem nächsten Buch geht es darum, mein Buch hat ja durchaus sozialkritische Aspekte, aber das, was viele von mir wissen wollten, ist, wie kann ich mich selbst als Superhub positionieren? Und dazu schreibe ich jetzt vor allen Dingen vor dem Hintergrund der sich ändernden Arbeitswelt, der Digitalisierung, die sehr große Veränderungen in kürzester Zeit für uns alle bringen werden.
Und wenn auch Sie sagen, Sie sind da eigentlich fast eher pessimistisch, aus welcher Richtung glauben Sie, kommt die nächste Krise? Werden es wieder die Finanzmärkte sein?
Das ist sehr schwierig zu sagen, aber ich würde sagen, ein grundsätzliches Problem ist, dass die Finanzwirtschaft ist ein komplexes, sich selbst organisierendes System und Systeme können sich am besten von innen heraus reformieren, aber von innen haben wir bis jetzt in den letzten Jahrzehnten viel zu wenig Änderungen gesehen. Dann kommt Druck von außen, der kann an sich wesentlich weniger effektiv, aber wenn der kommt, durch zum Beispiel Social Unrest, also durch Unruhen von den Leuten, dann kann das durchaus noch sich sehr zuspitzen, was wir jetzt auch an der Politik, wie sagt man, Populismus sehen.
Mhm. Herr Dr. De Marie, auch an Sie noch die Frage, aus welcher Richtung erwarten Sie eine Krise? Oder muss man sagen, es gab immer schon die 7 guten und die 7 schlechten Jahre, also das Zyklische?
Was mir konkret Bauchschmerzen bereitet, ist, dass der Finanzplatz London demnächst nicht mehr zur EU gehört, nicht mehr von der EU reguliert wird und auch nicht mehr von der EU überwacht werden kann. Und dass es möglicherweise da einen Deregulierungswettbewerb zwischen den USA und dem Vereinigten Königreich geben könnte, ihre Finanzplätze möglichst attraktiv zu gestalten. Dass sich da möglicherweise unbemerkt neue Risiken aufbauen könnten.
Wir haben heute Abend über 10 Jahre Finanzkrise, was haben wir daraus gelernt, diskutiert. Ein großes Dankeschön an unsere Gäste, ein Dankeschön auch an die Redaktion, an Petra Lehnert, an alle Kollegen, die heute Abend mitgeholfen haben. Und noch ein Hinweis für morgen Abend, eine neue Redezeit. Dann das Thema Verroht unsere Gesellschaft, die Sprache der sozialen Medien. Mein Name ist Birgit Langhammer, schön, dass Sie heute dabei sind. Schalten Sie morgen doch wieder ein, dann hören wir uns.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.